Dann vielleicht auch eine kleine Anmerkung zu der zeitlichen Abfolge. Ich war jetzt eine Woche in der Türkei, jetzt eine Mediatorenausbildung, und die haben mir erzählt, also das Instrument gibt es ja auch schon in der Türkei, und da werden Beschuldigte oder Opfer bei der polizeilichen Niederschrift gefragt, ob sie die Mediation haben wollen. Ja. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der äußerst ungünstig ist. Also wenn man dort sitzt und das Blut rinnt dann noch herunter und sie werden gefragt, wollen Sie eine Mediation? Und dann sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ja. Machen Sie Ihre Arbeit, nehmen Sie die Niederschrift auf oder was ich zu sagen habe. Ja. Also es sollte schon eine gewisse Zeit des Setzens da sein, aber nicht allzu lange, weil dann verschwindet das auch wieder. Also die Fantasien entwickeln sich weiter. Und ich denke mal, gerade im jugendlichen Bereich ist es enorm wichtig, eine schnelle Reaktion zu zeigen und nicht allzu lange zu warten. Weil bei Jugendlichen ändert sich das noch schneller. Ja. Die Frage ist immer, mit welcher Reaktion reagiert man dann auf diesen Normenbruch? Ja. Das ist in der Regel dauern in Österreich von Erstattung der polizeilichen Anzeige bis zur Mediation, im günstigen Falle dauert es in etwa 3 Monate, bis sie den Fall am Tisch bekommen. Ja? Und da ist schon einiges abgekühlt. Und wie arbeiten wir? Das war schon ein Hinweis darauf, wenn der Staatsanwalt oder der Richter meint, hier sollte man eine Mediation versuchen, nimmt er den ganzen Strafakt, steckt in ein Kuvert, schreibt drauf, bitte prüfen Sie die Möglichkeit der Mediation, wirft das in den Posteingang, der Akt kommt bei uns an, wird bei uns darauf eingeordnet, mit welchem Konflikttyp könnten wir es hier zu tun haben. Vergessen darf man nicht, Strafakt ist in der Regel ein Blitzlicht eines Konfliktgeschehens. Das ist nur eine kurze Darstellung, wobei die Aussagen unter Umständen oft sehr emotional gehalten sind auch und letztendlich, dass für eine Mediation zu wenig ist, was in einem Strafakt drinnen steht. Ja. Das heißt, wir müssen mit den Klienten im Vorfeld, wir nennen es sogenannte prämediative Gespräche führen. Nämlich nicht nur deswegen, weil wir zu wenig Informationen haben für eine Mediation, sondern auch das deswegen, weil die Klienten oder die Parteien ja nicht Auftraggeber für die Mediation sind. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man die Mediation im Wirtschaftsbereich oder woanders betrachtet, ist es in der Regel eine Firma oder eine Partei, die zum Mediator kommt und sagt, wir möchten das mediieren. Weil wenn wir uns überlegen, wir müssten jetzt prozessieren, ist das unter Umständen firmenschädigend, wie auch immer. Ja. Also das sind die Klienten, die unmittelbaren Auftraggeber der Parteien. Bei Mediation im Strafrecht gibt es keinen Auftraggeber. Sehr selten, dass ein Beschuldigter sich meldet und sagt, ich war gestern bei der Polizei, ich möchte das. Oder auch Geschädigte sagen, ja. Ich habe gestern meinen Nachbarn verletzt, weil seine Frösche im Biotop zu laut quaken oder diese Dinge. Ja, das ist aber eher selten. In der Regel ist die erste Ordnungsinstanz, die angerufen wird, die Polizei, und da werden dann die Anzeigen gemacht. Das heißt, das ist auch ein etwas schwieriger Aspekt mit dem Aspekt der Freiwilligkeit. Das ist ja auch eine Grundvoraussetzung für mediatives Verfahren. Das heißt, wir müssen auch in dieser prämediativen Gesprächen zumindest einen Subauftrag der Partei bekommen, von den Beschuldigten oder von den Opfern, hier die Mediation zu wollen. Konkret äußert sich daran, dass ein Beschuldigter sagen kann oder auch sagt, das stimmt nicht, was mir zur Last gelegt wird, ich möchte ein Gerichtsverfahren haben, oder letztendlich auch die Zustimmung des Geschädigten notwendig ist. Ein Beispiel, dass das vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Ich habe unlängst eine Geschichte gemacht, Eröffnung eines Innenlokals. Da gibt es einen Freund des Geschäftsinhabers, der ist Kindergärtner bei der Gemeinde Wien. Und der hat den Auftrag vom Geschäftsführer, seinem Freund, du stell dich zu der Treppe hin, weil da ist einen ersten Stock gegeben, da ist das Buffet oben, lass niemanden rauf, ja, weil das möchten wir dann feierlich eröffnen mit diesem Buffet. Dann hat es einen Chirurgen gegeben, der schon etwas alkoholisiert war, der gesagt hat, ich will aber da hinauf, ich möchte mir das ansehen. Ja. Und dann gingen die, wie es üblich ist und normal ist, die Aussagen auseinander. Ja. Der Kindergärtner sagt, ich habe mich vor die Tür gestellt, der wollte vorbeirennen und ist aufgrund seiner Alkoholisierung nach rückwärts gefallen. Ja. Der Chirurg behauptet genau das Gegenteil und sagt, ich wurde absichtlich von diesen Herren umgestoßen. Ja. Die Entscheidung des Staatsanwalts, okay, probieren wir hier eine Mediation. Und in dieser Prämediation sagt der Kindergärtner, ich würde diese Mediation schon machen, weil wenn ich mir dann das überlege, eine Verurteilung würde mich den Job kosten. Ja? Das wäre eine Vorstrafe. Der Chirurg sagt, ich habe keine Zeit, ich muss so viel operieren, ja? Aber kein Problem, wenn ich 20.000 Euro auf die Kralle bekomme, soll es mir recht sein, das in der Mediation zu machen. Ja? Das heißt, die Voraussetzungen aufgrund dieser prämeditativen Gespräche für Mediation war nicht gegeben. Ja? Wenn ich hier als Mediator nachgeben würde, gehe ich in den unsittlichen Bereich hinein, würde 20.000 ermögliche im Grund der Freiwilligkeit und so weiter und so weiter. Also das ist nicht möglich gewesen. Das heißt, der Kindergärtner, aber der hat mich beharrend, hat dann gemeint, naja, wenn es ein bisschen weniger wäre, aber nur kein Strafverfahren. Gut, das war nicht anders möglich, als ein Strafverfahren durchzuführen. Und bei diesem Strafverfahren ist der Kindergärtner freigesprochen worden, des Vorwurfs der vorsätzlichen Körperverletzung. Und zwar aufgrund dessen, es war freie Beweiswürdigung, also freie Beweiswürdigung, nur die Frau des Chirurgen ist dabei gestanden, die müsste das gesehen haben. Ja? Und sie hat gesagt, in dem Moment habe ich mich weggedreht und habe nichts gesehen. Ja? Also das sind schon so Dinge, die man abwägen muss letztendlich dazu, bedarf es der Auftragsklärung, also wollen die Parteien aus freien Stücken diese Mediation oder wollen sie die Mediation im Strafrecht nicht, eine Grundvoraussetzung und das entzieht sich der Freiwilligkeit, das ist diese Verantwortungsübernahme für die Spitze des Eisbergs, für die Straftat, für den Gewaltaspekt, aber wenn es um die Konfliktbearbeitung geht, das was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt, brauchen wir die Freiwilligkeit. Also es ist ein etwas differenziertes Mediationsverfahren und nicht vergleichbar unmittelbar mit einem freien Mediationsverfahren, wo die Auftraggeber die Parteien sind. Das heißt, in dieser prämediativen Phase passiert etwa einerseits die Information, wir haben die Mediatoren die Informationspflicht kundzutun, was stellt sich die österreichische Gerichtsbarkeit vor, warum hat der Staatsanwalt dieses Angebot gemacht, was sind die Voraussetzungen dafür, was kann das Gericht, was kann die Mediation, was kann die Mediation nicht, was kann das Gericht nicht. Also diese Dinge wirklich explizit mit den Beschuldigten und Opfern zu klären, das ist ein Punkt. Der zweite ist so das Einholen der Akzeptanz, das hat, wollen Sie an diesem Verfahren teilnehmen oder nicht, das reflektiert ganz stark den Aspekt der Freiwilligkeit. Wenn das gegeben ist, dann gehen wir eigentlich weiter nämlich Abfragen der subjektiven Wahrnehmungen zum Vorfall selbst und zu der Konfliktvorgeschichte. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Wie kommen Sie dazu in diese Situation? Wie ist das aus Ihrer Sicht zu sehen? Abzuklären in dieser prämeditativen Phase sind ebenfalls die Rollenbilder. Sie können sich vorstellen, ein Beschuldigter, das passiert oft, kann nicht die Rollenzuschreibung des Gerichts akzeptieren. Was? Ich bin Beschuldigter? Eigentlich bin ich das Opfer. Ja? Der andere hat mich ja so lange provoziert, ich konnte nicht mehr anders. Ja? Also objektiviert, du bist Beschuldigter, objektiviert, du bist Geschädigter. Und das ist sehr schwierig, weil letztendlich bei den Konfliktparteien das Delikt nicht getrennt wird vom Konflikt. Ja, das ist eines. Ja. Das ist ja nur passiert als Folge von Provokationen und so weiter und so weiter. Für die Mediationsbearbeitung ist es unerlässlich, diese beiden Ebenen zu trennen, diese Deliktsebene und diese Konfliktebene. Ja, das sind so die, ein weiterer Punkt ist, den wir von uns aus machen, ist so ein Durchlaufen einer Gefährlichkeitsprognose, also wie gefährlich ist die Situation überhaupt. Das beginnt damit, dass wir die Parteien abfragen, hat es seit der Anzeigeerstattung weitere Vorfälle gegeben, hat es Begegnungen gegeben. Es könnte ja durchaus sein, dass eine weitere Anzeige bereits am Weg ist, von der die Staatsanwaltschaft oder das Gericht noch gar keine Ahnung hat, weil das noch bei der Polizei liegt. Dann bei Gewalt im Beziehungsbereich besonders, weil das ein gefährdeter, ein gefährlicher Bereich ist. Ich glaube, unsere meisten Tötungsdelikte in Österreich kommen in den Bereich zu verzeichnen, Beziehungsstraftaten. Ja. Nämlich, da lassen wir so eine Art Gefährlichkeitsprognose drüber laufen. Die hat so Inhalte, wenn sich zum Beispiel jemand aus dem Freundeskreis zurückzieht, in die eigene Echohöhle reingeht, sich abschottet, beginnt zum Beispiel die Sachen des anderen zu zerstören. Das kann Ausdrücke haben, es wird das Hochzeitskleid der Gattin zerschnitten mit Schere und diesen Dingen. Also all diese Auffälligkeiten festzustellen, ob es hier ein Gefährdungspotenzial gibt. Vielleicht ein Beispiel auch noch dazu. Ich hatte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der eine war der Ehemann, der andere war der Liebhaber. Die haben sich um diese Frau duelliert und haben sich wechselweise am Körper heftig verletzt. Und ich spreche mit dem einen dieses prämeditative Gespräch und frage nur, haben Sie den anderen Herrn in der Zwischenzeit gesehen wieder? Ja? Sagt er, gesehen, greift in seine Jacke, zieht eine Pistole hervor, entsichert diese Pistole und sagt, das Sehen gibt's nicht mehr, weil dann macht's bum bum. Ja? Das ist eine ungute Situation, auch emotional belastend, weil man nicht genau weiß, meint er jetzt mich, meint er dem anderen, in welchem Kontext soll ich das einordnen? Ja? Damit da konnte man nur versuchen, mit Engelszungen den Herrn aus dem Büro hinaus zu transportieren und im nächsten Schritt den Telefonhörer zu nehmen, die Staatsanwaltschaft anzurufen und sagen, ihr müsst ja etwas tun, da geht eine Bombe herum. Ja? Wobei dann es so war, dass dann halt die Wega hingeschickt wurde zu den Herren und die Waffe abgenommen hat. Ja, und die Mediation hat gescheitert. Aber ich möchte mir nicht ausmalen, wenn der Zweite schon gewartet hätte im Warteraum für dieses Gespräch, was dann passiert wäre. Ja. Also, auch bei den Nachbarschaftsgeschichten, was Sie kennen vielleicht.
Wenn es in dem Fall den Mediationsversuch nicht gegeben hätte.
Ja, unter Umständen, das auch. Ja. Man kann das sehen, wie das möchte. Also, diese Gefährlichkeitsprognosen sind für uns insofern wichtig, weil wir nie genau wissen, auf welchem Konfliktniveau begegnen wir den Parteien. Ja. Also, das muss alles erst erarbeitet werden und verlangt natürlich von den Mediatoren eine gewisse Empathie im Umgang mit dem Beschuldigten, mit dem Opfer. Das wird aber auch trainiert und bis jetzt hatten wir noch keine Probleme. Also wir hatten noch nie Auseinandersetzungen während der Mediationsgespräche, noch nie Auseinandersetzungen im Wartebereich. Nur einmal, kann ich mich erinnern, haben sich dann die Klienten auf der Straße duelliert. Ja? Also die sind aus dem Büro raus und dann ist das auf der Straße weitergegangen. Also von dem her ist es sehr wichtig, zuerst Einzelgespräche mit den Parteien zu führen und dann erst die Entscheidung zu treffen aus diesen Informationen und aus diesen Gegenchecks, die da passieren, ist das ein Fall, der tauglich ist für die Mediation oder nicht. Ja? Wenn beide Parteien sagen ja, dann passiert genau dieses Mediationsgespräch eigentlich erst, das man Mediation nennen kann, wo der Mediator mal subsumiert beide Erstgespräche. Das ist dann sehr oft, also zum Beispiel, ich mache mir oft gerne Notizen dabei. Ja. Da sagen dann die Parteien, was, kommt das ins Protokoll oder was schreiben Sie da? Ja. dass man dann auch hier sagt, naja, Sie haben mir so viel erzählt, ich möchte das Wesentlichste wissen, wenn wir dann uns zusammensetzen, ich möchte nichts vergessen. Ja, dann schreiben Sie das auch noch auf. Ja. Aber der erste Reflex ist, kommt das ins Protokoll oder wie auch immer. Ja. Das heißt, wenn wir dann, und das forcieren wir in der Meditation gerade, wenn es um hocheskalierte Konflikte des Face-to-Face-Mediation, also nicht die Shuttle-Mediation, wo man pendelt, sondern wirklich die Personen am Tisch zu haben, dass man zusammenfasst, was sind die Wahrnehmungen der Parteien gewesen, was habe ich an Informationen bekommen und versuche dann die Kommunikation, die mit mir stattgefunden hat, Beschuldigter mit mir, Opfer mit mir, in eine Kommunikation zu bringen zwischen den beiden. Ja? Und das ist ein ganz interessanter Prozess, wobei eine Faust-Erkenntnis immer die ist, also nicht Faust in dem Sinn, sondern als Erkenntnis. In dem Moment, wenn jemand sagt, das tut mir leid, das war mein Fehler, kippt die komplette Situation. Ja? Oder auch noch ritualisiert die Hand anbietet und sagt, tut mir leid, das war mein Fehler, dann hat man die, in dem Moment weiß ich, dass die Kommunikation zwischen den beiden Herrschaften stattfinden wird. Ich kann mich selbst zurücknehmen und die Kommunikation nur mehr kontrollieren. Das nennt man sowas wie die emotionale Dimension des Konfliktes zu bereinigen. Und dann hat man oft, das sagt er ja nur bei Ihnen, ja, weil er bessere Karten hat in der Mediation. Das glaube ich ihm nicht. Ja. Wo man dann als Mediator auch nachsetzen muss und sagt, na, was könnte der andere tun, damit es für Sie glaubwürdig wird. Ja. Also diesen Schwung von Misstrauen und Dekonstruktivität zu nehmen, wie beim Judo, und in eine vertrauensbildende Maßnahme zu setzen und wieder in die Konstruktivität zu bekommen. Das ist eigentlich die Kunst der Mediation. Und da gehört unbedingt die emotionale Dimension dazu. Also es passiert sehr oft, dass dann Personen bei uns ins Weinen beginnen, also nicht nur Opfer, sondern auch sehr oft Beschuldigte, ja, wenn sie erkennen, nicht nur die Schädigung des anderen, sondern sie schädigen ja auch sich selbst damit, weil sie haben jetzt das Problem bei Gericht, ja? Und nicht nur der andere, der verletzt ist. Das heißt, auch zu verhindern, was sehr oft passiert, einerseits Maximierungstendenzen des Opfers, das war das Allerärgste, was ich hier erlebt habe, das ist normal, aber auch auf der anderen Seite Bagatellisierungstendenzen beim Beschuldigten. Das heißt, da wäre so eine Geschichte, die gar keine Anzeige gemacht. Also wirklich das aufzufangen, weil das würde eine Mediation letztendlich blockieren und ist auch ein Bestandteil schon in den prämeditativen Gesprächen. Das heißt, die mediative Phase geht über die Verdeutlichung der subjektiven Sichtweisen der einzelnen Parteien über den Mediator und wird korrigiert und ergänzt durch die Sichtweisen wiederum der Parteien. Und dann geht es in Richtung Lösungsoptionen. Und da gibt es verschiedene Interventionstechniken in der Mediation. Also das eine ist, wir arbeiten sehr stark mit Fragetechniken. Fragetechniken, das sind so drei, vier ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Juristen wahrscheinlich weniger, noch ein Karl Dom, das kommt aus dem therapeutischen Bereich. Das sind so ein Frageblöcke, lineare Fragen, wo man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Ist meistens so lineare Fragen, kennen Sie sicher vom Gericht her. Wie alt sind Sie? Sind Sie geboren? Ja oder nein? Und so weiter und so weiter. Dann gibt es den Bereich von strategischen Fragen, also Fragenkomplexe, die eine Wirkung erzielen wollen, wo ich hin möchte. Dann gibt es reflexive Fragen, einen reflexiven Fragebogen, das ist immer wieder das Zurückspielen, und einen zirkulären Fragebogen, Fragekomplex, wo ich über eine Kreiskommunikation dann letztendlich aus der Erstarrung, aus der Position mit den Parteien, die Parteien herausführen kann. Dann gibt es so Interventionstechniken wie Reframer nennt man das, ist auch inzwischen in die Politik gekommen. Reframen bedeutet etwas umzudeuten, eine Katalysatorwirkung zu erzeugen. Wenn man jemand sagt in der Prämeditation, sagen Sie diesem Trottel, ich wäre bereit, mich mit an einen Tisch zu setzen, ja, und ich transportiere diese Nachricht, werde ich nicht sagen, er hat gesagt, Sie sind ein Trottel, aber wäre bereit, sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen, sondern sage, prinzipiell wäre er bereit, sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen. Ja. Also diese Abwertungen, diese Negativdimensionen, die werden gefiltert von der Mediation und vom Mediator und es hat da wie eine Katalysatorwirkung. Wir nennen dieses zeitliche Nacheinander der prämeditativen Erstgespräche bis hin zum Mediationsgespräch, das sogenannte Dreischrittverfahren. Das verwenden wir immer an, wenn wir uns nicht sicher sind, auf welchen Konflikttyp treffen wir her, was wissen wir schon, was wissen wir nicht, und sind es mehrere Beteiligte oder nur zwei Beteiligte. Also wenn es mehrere sind, wird auch in Form der Co-Mediation gearbeitet, also dass zwei Mediatoren zusammenarbeiten. Ein zweites methodisches Vorgehen, das verwenden wir eher an bei Konflikten im situativen Bereich, also wo es keine langen Vorgeschichten gibt zwischen den Parteien, sind diese Geschichten im Straßenverkehr zum Beispiel, dass wir beide gleichzeitig einladen, also Opfer und Beschuldigten gleichzeitig, und beiden gemeinsam die Information geben. Das heißt, beide bekommen diese prämediativen Informationsgespräche zu gleichen Teilen. Und was dann angesagt ist, ist entweder man kann in ein Mediationsverfahren gleich unmittelbar reingehen oder man unterbricht diese Gespräche und sagt, okay, wir brauchen weitere Gespräche, und dann geht man die Methode des Dreischritts zurück. Ja. In der Regel sagen dann die Parteien, na, wenn wir jetzt schon da sind, ja, dann wollen wir das auch gleich bereinigen. Ja. Und das ist dann eine große Herausforderung, meistens eine Herausforderung für den Mediator, weil dann bleiben beide im Raum. Wir lösen das dann mit einem Setting, dass wir dann mit dem Opfer beginnen und dem Beschuldigten auch immer im Dreiecksverfahren etwas zurücksetzen, also es wird ein verschobenes Dreieck, und zwar so, dass das Opfer noch aus den Augenwinkel wahrnehmen kann, da ist der andere, und dann diese prämeditativen Erstgespräche mit dem Opfer führen, mit einer klaren Strukturierung, dass der Beschuldigte zwischenzeitlich nichts sagen darf. Wenn dann dieses Gespräch vorbei ist, dreht sich die Situation um, das Opfer rückt etwas zurück, der Beschuldigte kommt näher, und ausgehend davon dann, gibt es ein Mediationsgespräch oder gibt es es nicht. Also das ist eine ziemliche Herausforderung, weil Sie können sich vorstellen, wenn man dieses Gespräch mit einem führt, dass der Zweite das schwer aushält. Ja? Und dann sagt, nein, das war anders, oder jetzt muss ich etwas sagen. Ja? Also das muss man sehr konzentriert und sehr strikt arbeiten. Überhaupt generell bei der Mediation im Strafrecht, man muss sich das vorstellen wie einen Flaschenhals, dass man den Kork rausbekommen muss. Und da braucht man Instrumente dazu, einen Korkenöffner oder wie auch immer. Und der Kork ist der Gewaltaspekt, der muss raus. Ja, und dann kommt man erst, dann kann man das locker lassen, weiterlassen, dann kann man auch über die Konflikte sprechen. Das ist im Zeitlichen nicht nacheinander, sondern nebeneinander am selben Ort. Was die Klienten oder die Parteien von uns immer bekommen, ist ein Hinweis, ob der andere auch schon eingeladen worden ist oder nicht. Also es steht schon in der schriftlichen Einladung drinnen, der andere wird auch anwesend sein. Und wenn das schwierig wird, dann rufen in der Regel die vorher an und sagen, ich möchte nicht, dass der andere dabei ist, kann ich nicht alleine mit ihnen sprechen. Ansonsten sitzen sie beide im Warteraum und ich sehe schon, wie weit sitzen sie auseinander, sitzen sie am selben Tisch. Also wenn ich vorher, dann weiß ich schon ungefähr in etwa, wie die Kommunikation nahe oder fern ist. Das ist so ein, und eine dritte Variante, das sind Formen, die wir anwenden, eher wo ein Mediator arbeitet, und eine zweite großer Bereich ist die Mediation der Co-Mediation, wo wir immer zu zweit arbeiten, also zwei Mediatoren. Das sind immer dann Fälle, wo wir schon feststellen, die haben eine lange Konfliktvorgeschichte, die sind verhärtet. Das sind im ländlichen Bereich zum Beispiel Konfliktsituationen zwischen Bauern, die gar nicht mehr wissen, warum die Großväter gestritten haben. Vielleicht kennen sie sowas. Ja. Aber dann fährt man mit dem Jauchenwagen durch das Gehöft des anderen und dreht alle Ventile auf, weil das ist ja kein guter nicht zum Beispiel. Ja. Also das sind dann so Auseinandersetzungen. Und wenn man dann fragt, sie wissen eigentlich gar nicht, warum die Großväter gestritten haben, aber da geht es um ein Wegerecht, irgendwas immer, und das war schon immer zwischen den beiden Familien ein Problem. Also da bei lang verfestigten Konflikten nehmen wir immer die Co-Mediation, auch bei Familien, und auch bei Gewalt in Beziehung, aber da will ich noch speziell etwas sagen. Das heißt, wir arbeiten immer mit zwei Mediatoren, wobei es entscheidend ist, wie die Mediationsaufteilung, die Arbeitsaufteilung der beiden erfolgt, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann die Mediatoren in den Konflikt, über den Konflikt kommen. Also wenn die Mediatoren streiten anfangen, bei den beiden Parteien, hat es eine typische, klassische Konfliktübertragung gegeben. Das ist jetzt Sinn und Zweck der Sache. Also man muss sich dann schon gut aufeinander eingespielt sein und sich vorher auch ausmachen, wer übernimmt welchen Part, zum Beispiel wer schaut auf die Dynamik, wer auf den Inhalt und so weiter und so weiter. Da ist es manchmal ganz günstig auch, sich Zeichen auszumachen mit dem Fuß und vom Tisch kurz nicht übernehmen oder diese Dinge. Ne? Das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Ja? Es ist natürlich ein verlockendes Instrument, um wirklich Machtungleichgewichte aufzubrechen. Muss sich gut absprechen davor. Dasselbe gilt auch für Konflikte in Paarbeziehungen. Da wird die Co-Mediation immer besetzt mit einem weiblichen und mit einem männlichen Mediator. Das heißt, immer dann zum Beispiel, wenn wir sehen, beide Parteien haben auch dieselbe Wohnadresse, laden wir beide Parteien bei Gewalt in Paarbeziehungen gleichzeitig ein, wobei wir sie dann trennen, wobei ich zum Beispiel den Mann nehme und meine Kollegin die Frau nimmt und in getrennte Büros gehen und die präventiven Gespräche zur gleichen Zeit stattfinden am gleichen Ort. Warum glauben Sie, machen wir das, dass wir dann, wenn wir sehen, gleiche Adresse, beide gleichzeitig einladen?
Wenn Sie sich zu Hause dann darüber erzählen würden.
Das halten die nicht aus. Also auch wenn wir die Frau zuerst einladen, die kommt garantiert unter Druck, was hast du dort gesagt? Ja? Um was geht es da? Ja? Also eher um die Sache zu entschärfen und das Machtungleichgewicht nicht aufzuschaukeln. Das heißt, ausgehend von diesen prämediativen Gesprächen entscheiden dann die beiden Mediatoren, ist das mediationstauglich, nicht tauglich. Wenn die Frau zum Beispiel mitteilt, na, das ist seit 10 Jahren, geht das schon so dahin, ja, es gibt bereits 3 Anzeigen, 5 Wegweisungen, wie auch immer, sie kann diesen nicht mehr zustimmen, dann brechen wir die Mediation ab. Also wir als Mediatoren übernehmen die Verantwortung und vielleicht auch dann noch, wenn der Beschuldigte bei mir bagatellisiert, ja, es ist ja nur sie schuld, ich verhalte mich ja nur so, weil sie so ist und so arg war das gar nicht, das war ja nur ein Touchcard, das war ja gar kein Schlag und so weiter und so weiter. Wenn wir abbrechen müssen, ja, dann übernehmen wir die Verantwortung, warum wir das abbrechen, erklären das beiden Parteien und begründen auch, warum wir das abbrechen. Ja. Also wo das ganz klar gesagt wird, dass die Voraussetzungen für die Mediation nicht gegeben sind und das muss daher zu einer gerichtlichen Entscheidung. Wenn das möglich ist, dann setzen wir uns zu viert zusammen. Das heißt, vom Setting her auch wieder die Dreiecksausrichtung, wobei ich dann auf die Seite der Frau wechsle, meine Kollegin auf die Seite des Mannes. Nämlich insofern, um optisch das auch sichtbar zu machen, dass hier keine anwaltliche Vertretung stattfindet. Die Leute haben, die Parteien haben einen derartigen Stress, Leidensdruck, dass sie ihn sofort vereinnahmen wie einen Anwalt. Ja? Was natürlich toll ist zur Informationssammlung und zum Vertrauensgewinnen, aber für das Mediationsverfahren nicht unbedingt das Optimalste ist, weil dann wird man wieder in die Konfliktübertragung reinkommen. Und das schaut dann so aus, dass die Kollegin vor den Parteien zusammenfasst, was sind die Ergebnisse dieser prämediativen Gespräche mit der Frau, und ich zusammenfasse für die Kollegin, was sind die Ergebnisse des Gespräches mit dem Mann. Und bereits, das ist wie im Kino, die sehen das wie im Kino, also das ist eine Möglichkeit der Reflexion, wobei ich dann die Frau frage, um das auch wieder zu verdeutlichen, ob die Zusammenfassung meiner Kollegin ob sie das ergänzen möchte, ob sie Korrektur vornimmt, und die Kollegin fragt dann den Mann, ob meine Zusammenfassung, also da hebt man wieder diese Zuordnung auf und geht dann erst in die Mediation rein. Oder einen Tag später oder eine Woche später, je nachdem. Im Schnitt brauchen wir für eine nicht schwierige Mediation 3 Monate, und nur wenn bei Scheidungen und wenn andere Rechtsbereiche auch noch dabei sind, dann kommen wir schon manchmal auf, oder auf 5 Monate. Zum Beispiel bei einer Geschichte, wo es darum geht, also nicht nur den Kampf um die Fernbedienung, was blutige Kratzer gegeben hat, zu bereinigen, sondern auch Gütertrennung, Obsorgeregelungen festzuschreiben. Und das verlangen Klienten sehr oft. Na, wenn wir jetzt schon da sind, das ist so gut, dann möchten wir auch gleich eine einvernehmliche Scheidung, möchten das mit der Gütertrennung, wir wollen eine Paketlösung. Ja? Und das ist dann sehr oft schwierig, also das wieder von der Mediation im Strafrecht, eine Entscheidungsmediation abzugeben. Wenn wir jetzt schon da sind, dann möchten wir das erledigen. Also die können dann manchmal länger dauern, wobei dann in allen schriftlichen Vereinbarungen auch immer darauf Rücksicht zu nehmen ist, wie würde dieses Mediationsverfahren im Strafrecht eventuell Entscheidungsverfahren beeinflussen? Na, das ist eine ganz entscheidende Frage. Ob da die Geschädigte nicht schlechtere Karten hat, wenn sie jetzt dem Tatausgleich vorher zustimmt und es wird bereinigt und dann geht es in der Regel warten wir dann sehr oft das Scheidungsverfahren ab und setzen dann die Mediation im Strafrecht danach. Ansonsten ist in der Vereinbarung drinnen, dass diese Mediation nicht im Sinne des § 56 Eherecht zu sehen ist, also das Verzeihen, ja, dass das explizit ausgenommen wird. Weil der Familienrichter dann auch nicht immer genau hinschaut, ist das drinnen oder nicht drinnen. Ja, das sind so im Wesentlichen die Methoden, mit denen wir arbeiten. Bei Jugendlichen haben wir es sehr oft mit Gruppendelikten zu tun. Da kommt man alleine auch nicht weit, sondern da arbeiten wir auch zu zweit. Wenn die Gruppengröße über 5 überschritten wird, dann arbeiten wir immer zu zweit. Ja, die Mediation im Strafrecht hat einen Aspekt, ich sage jetzt einmal, das ist die positive Generalprävention, die Norm zu verdeutlichen, also um was geht es, und nicht die Abschreckung. Also ich würde sagen, Generalprävention kann man durchaus auch positiv definieren, das ist die Reaktionsform darauf. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn ich gerade bei Jugendlichen bin, ich habe vor einiger Zeit eine Fußball, es waren 25 Fußballfans, alle im Alter zwischen 15 und 18, die hatten nach einem Match in der Südstadt einen Waggon der Partnerbahn heftig stimuliert, also Glas rausgeschlagen und. Ja. Da war es natürlich keine Frage, hohe Schadenssumme, wie wird die Schadensgutmachung geregelt, also diese materielle Schaden, das hat sich regeln lassen mit sehr viel Unterstützung der Eltern dieser Jugendlichen. Aber was dann noch entscheidender war, haben wir dann gedacht, naja, vor diesem Fußballclub, wo die Burschen und Mädels Fans waren, hole ich mir die 2 bekannten Spieler. Habe dann bei dem Fußballclub angerufen, dem dann tatsächlich die 2 Spieler geschickt, ja. Und das war für die ein wahnsinniges Erlebnis, wie die beiden Fußballer gesagt haben, wir wollen schon Fans, aber so ein Verhalten wollen wir nicht. Ja? Also das hat eine andere Präventivwirkung, als wenn ein Richter sagt, du, das war eine schlimme Sache. Also es gibt sowas Ähnliches wie auch Generalprävention, die man sehr positiv besetzen kann. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Okay, aber ich lasse das gut sein, könnt ihr bis morgen weiterreden, diskutieren wir einfach.
Ich habe eine Frage, ist es Ihnen mal untergekommen, dass der Täter die materielle oder sonstige Not des Opfers ausgenutzt hat in der Mediation und dass das auch durchgegangen ist? Zum Beispiel eine finanzielle Schwäche, das mit einem Geldbetrag dann geregelt wurde?
Naja, ich sage einmal prinzipiell, also die materielle, wir wickeln im Jahr die Dimension in Wien 2 Millionen Euro Schadensgutmachen, nur in der materiellen Dimension, also Wiedergutmachungsleistungen von Beschuldigten an Opfer. Die Schadensgutmachung wird ja durch die Mediation auch kontrolliert, das heißt, der Beschuldigte zahlt es bei uns auf ein Durchlaufkonto, weil ich auf den Nachweis brauche, auch für den Staatsanwalt oder für den Richter, das wurde bezahlt und geht von mir dann weiter an den Geschädigten. Ja, und das auch kontrollieren. Deswegen wissen wir das sehr gut. Interessant ist, dass die Zahlungsmoral enorm hoch ist. Ja, also auch wenn es um Ratenvereinbarungen geht. Der Vorteil, denke ich, ist, wenn die beiden auch ihre Situationen, Sozialsituationen kennenlernen, dann das Prinzip unter Umständen angebracht ist, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja? wenn der sieht, naja, der ist arbeitslos geworden, er kann einen Bausparvertrag gerade noch auflösen und mir Schadensgut machen, dann gebe ich mit dem zufrieden, obwohl ich vielleicht noch mehr verlangen könnte.
Nein, ich meine es eher umgekehrt, dass das Opfer, der eher materiell arm ist und fehlt oder eher wohlhabend und der mit einer hohen Schadensleistung quasi so die Mediation hinbiegt und nicht und das Opfer einwilligt und nicht sagt, nein, will ich nicht, ich will ein Gerichtsverfahren und den Todesfall zählen.
Nein, das ist, habe ich eigentlich noch nie erlebt, so eine Situation. Natürlich gibt es Gefälle, soziales Gefälle bei den Parteien. Ich erlebe es eher umgekehrt, dass dann sehr oft Geschädigte oder Opfer sagen, indem er gesagt hat, das war sein Fehler, interessiert mich das Materielle überhaupt nicht mehr. Wichtig ist, dass er gesagt hat, er ist verantwortlich dafür. Wenn es zu begehrensneurotischen Forderungen kommt, ich will 1 Million oder ich sehe, der ist gut situiert oder wie auch immer, dann muss man das schon auf das Schadensersatzrecht zurechtrücken. Und wir machen das, nachdem ich das selbst nicht darf, ich bin ja kein Rechtsanwalt, kooperieren wir mit 10 Rechtsanwälten in Wien, die kommen alle 14 Tage 2 Stunden zu uns in die Einrichtung, sind meistens auch ausgebildete Mediatoren, wo die Parteien die Möglichkeit haben, das direkt beim Rechtsanwalt einerseits Prozessrisiko abzufragen und das andere höhere materielle Schadenersatzforderungen. Auch wenn es da Probleme gibt, kooperieren wir mit der Gerichtsmedizin, mit dem Professor Reiter. Der kann dann sehr schnell Krankengeschichten für uns erstellen, also bekommt schnell die Krankengeschichten für medizinische Aktengutachten, sage ich einmal. Ja. Und für die Parteien ist das dann eigentlich bindend. Also das ist ein Bestandteil der Mediation. Akzeptieren Sie beide das, was der Gutachter sagt, ja oder nein? Ja. Wenn dann nachgeschoben wird, Forderungen, das sind dann üble Verhandlungstricks. Also die kennen wir natürlich auch. Also es gibt natürlich schon Verhandlungstricks, die benutzt werden, einerseits Forderungen nachzuschieben, andererseits Druck zu machen, zeitlichen Druck, wie auch immer, die Parkour läuft ab und all diese Geschichten.
Ich kann mehr so freikaufen, dass der sagt, nein. Ich will das
recht, sagt, ich will
der so zu viel und vergessen wir das Ganze.
Das akzeptiere ich nicht. Also okay. Das sage ich nein, das nicht.
Auch wenn er das Opfer sagt, ja, weil ich habe so viel Schulden und brauche das und mir wäre das so...
Nein, das akzeptiere ich nicht. Okay. Also wenn der sagt... Wenn das im Kaffeehaus eine Woche später ist mir das scheißegal, aber nicht im Verfahren, also nicht bei mir. Ja? Sehr oft passiert es dann, sagen, na, ich möchte das unbedingt und so, dass dann das Opfer sagt, na gut, dann spenden Sie den Rest, was Sie da St. Anna Kinderkrebshilfe oder wie auch immer, wenn es so ein Bedürfnis ist. Ja? Aber ich kenne das Verhalten schon, dass viele, wir haben zum Beispiel einen Richter gehabt, der in der Mediation im Strafrecht, der hat jemanden zu lange in Haft gelassen, also ich glaube über 20 Tage, Freiheitsentzug, Freiheitsberaubung, wollte vorerst, hätte sollen verhandelt werden. Und dann hat man sich doch entschlossen, das in die Mediation im Strafrecht zu geben. Es war eine ganz interessante Mediation für mich, Richter und Häftling an einem Tisch zu haben. Ja. Wobei der Richter dann sehr viel angeboten hätte. Ja. Der hätte mehr angeboten, als was überhaupt zur Debatte gestanden wäre. Also pro Tag ein gewisser Satz, wo der zu lange im Gefängnis gesessen ist. Der Beschuldigte war enorm nett zum Richter. Gesagt, Sie sind eher ein netter Mensch. Ja. Ich bin zwar zu lange im Gefängnis gesessen, aber ich hätte eh keine Arbeit gehabt. Und Essen habe ich auch gekriegt. Machen wir es nicht so teuer. Ja. Der Richter hätte noch viel mehr angeboten. Also insofern denke ich mal, die Sache muss immer fair und ausgewogen sein. Also es soll fair sein, was verlangt sein, was verlangt wird. Es soll fair auch sein, was geboten wird. Ja. Und für diese Fairness bin auch ich irgendwo verantwortlich als Mediator, dass diese Grenzen nicht überschritten wird. Aber natürlich, wenn jemand... Geld hat und sage, jetzt gehen wir ins Richtung Freikauf, dann schütte ich zu mit Geld und dann bin ich draußen, mag sein, aber ich habe jemanden noch nie, also bis auf das eine Beispiel, der hätte mehr geboten, wie er zahlen hätte müssen. Ja. So wird dann aber auch abgelehnt. Es ist ein Aushandlungsprozess, wo ich auf die Grenzen als Mediator schauen muss, dass hier nicht die guten Sitten verletzt werden. Ne? Weil natürlich könnte man sagen, okay, wenn der 20 Millionen hat und der gibt es ihm dann, aber nicht in der Mediation, das können wir uns irgendwo anders machen, aber nicht bei mir. Ja? Ich muss es ja schriftlich auch vereinbaren. Also schauen wir dann auch, ob der unterschreibt 20 Millionen mehr. Das müssen ja beide Parteien unterschreiben. Ja. Viel schwieriger ist es manchmal zu reagieren auf Folgeschäden, also aufgrund von Verletzungen, Trommelfellperforation, wo man nicht weiß, ob die Hörleistung wiederhergestellt sein wird. Also bei Zähnen, wie das verstehen sie dann oft sehr schlecht, weil sie meinen, naja, mit Generalverzicht machen wir das, ja, aber so geht es nicht. Wenn Folgeschäden da sind, dann ist auch natürlich die Haftung für die Folgeschäden zu übernehmen. Das ist manchmal schwer verständlich für die Partei. Was auch schwer verständlich ist, das Regress gibt des Sozialversicherungsträgers. Also sagt er, wir haben ja einen Behandlungsaufwand gehabt, weil der hat ja A oder B verletzt. Beim A holt man jetzt da den Regress, sonst hätten wir ja keinen Aufwand gehabt. Warum die Krankenkasse das auch noch regressiert? Wir sind doch eh versichert. Ja. Schwieriger wird es dann sehr oft, wenn Rechtsanwälte involviert sind, also wenn beide Parteien Rechtsanwälte haben, da kommt man dann schnell, da muss man aufpassen, dass man dann nicht in das Lizidieren, Gegenlizidieren reinkommt, wo es nur mehr um die materielle Sache geht, wobei wir dann mit den Rechtsanwälten dann ein gutes Abkommen haben und sagen, okay, wenn es um einen Konflikt, wenn es um Emotion geht, dann halten sich die Rechtsanwälte zurück, das heißt, sie nehmen auch nicht an diesen Gesprächen teil. Wenn es um die materielle Schadensgutmachung geht, dann sind die Rechtsanwälte Bestandteil des Mediationsverfahrens. Ja. Ich habe schon einen Fall erlebt, da sind beide Parteien nicht gekommen und haben ihre Rechtsanwälte geschickt. Ja. Das ist nicht Sinn und Zweck der Mediation, sondern da geht es schon auch um die emotionale Dimension. Ja. Die emotionale Dimension hat immer mit Demütigung, Kränkung, Entwürdigung zu tun. Und das ist ganz wichtig auch für Geschädigte, auch für das Opfer, hier diese Geschichte vom Beschuldigten zu hören, ja, es war mein Fehler. Bleiben wir bei der Geschichte des Fahrrades. Ja? Es betrifft mich selbst. Ja? Mir haben zweimal das Fahrrad gestohlen. Na, was passiert dann? Ich ärgere mich irrsinnig, dass das Fahrrad weg ist. Ja? Aber dann kommen schon die ersten Zweifel, vielleicht hätte ich es besser anhängen sollen, ein zweites Schloss, vielleicht habe ich den Platz schlecht gewählt und, und. Also ich beginne dann zu zweifeln an mir selber, ob ich das nicht besser verwahren hätte können. Ja? Und frage mich dann nicht mehr, ob es jetzt die Schuld des anderen ist, ob mein Fahrrad genommen hat oder nicht, sondern ich fange an, bei mir Schuld oder Defizite zu suchen, warum mir das passiert ist. Ja? In Wirklichkeit ist derjenige verantwortlich, der mir das Fahrrad genommen hat. Und nicht ich, weil ich schlecht nicht mit zwei Schlössern vielleicht angemacht habe. Ja? Verstehen Sie das? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der auch für die Opferorientierung ein ganz entscheidender Punkt ist. Also um aus diesem Selbstzweifel, und es geht ganz stark immer auf den Selbstwert von Menschen. Ja? Konflikte zerstören den Selbstwert oder gehen auf das Selbstbewusstsein. Ja? Und über dieses mediative Verfahren versucht man eigentlich auch wieder den Selbstwert herzustellen, das Empowerment, ja, durch die Erkenntnis zu bekommen von dem Beschuldigenden. Der sagt, ja, ja, ich weiß, es ist verboten, ja, ich habe es genommen und ich hätte es auch nicht nehmen dürfen, wenn sie kein Schloss gehabt hätten. Ja. Das ist meine Verantwortung, dann entlastet es ungemein das Opfer oder den Geschädigten. Ja. Das ist nachvollziehbar. Also ich glaube, das kann die Mediation bewirken. Das sind die zwei Grundelemente, mit denen wir arbeiten. Das ist die Ermächtigung für das Opfer und die Erkenntnis für den Beschuldigten. Und ich glaube, das sind die wahren Ursachen, warum beim Rückfall diese Nachhaltigkeit gegeben ist. Ja? Also auch das Erkennen. Ich kann nicht so meine. Ich frage dann oft Klienten, ja, wenn sie jetzt den Freund in der Disco ein Watschen gegeben haben, weil der mit ihrer Freundin getanzt hat, machen Sie das mit Ihrem Arbeitgeber auch? Ja? Wenn Sie einen Konflikt mit Ihrem Arbeitgeber haben? Nein, mache ich natürlich nicht. Ja, warum machen Sie das dann überhaupt? Also auch diese Gewalthandlungen, ja, aber der hat schon gesagt, er spannt mir die aus oder was sie wie auch immer. Also da hört man die wütendsten Geschichten an. Also auch das Reflektieren des eigenen Konfliktverhaltens. Und ich glaube, das hat eine Wirkung. Ja? Und die das hat zwei Vorteile. Ich glaube, das hat die Erkenntnis, wieder bei der Erkenntnis für den Beschuldigten, mit diesen Handlungen schade ich mir selbst, ja, auf langfristig, und die Ermächtigung für das Opfer, aus dieser Opferrolle herauskommen zu können. Nur Opfer wollen immer als Opfer mal vorerst wahrgenommen werden und gewürdigt werden als Opfer. Sie wollen aber nicht in dieser Rolle drinnen bleiben. Ja? Und das prozesshafte Arbeiten der Mediation kann das ermöglichen.
Mhm. Ich wollte fragen, ob das meistens wirklich so ist, dass sich zwei mündige Menschen auf einer Augenhöhe treffen oder ob sie da irgendwie oft einer Partei mehr unterstützen müssen, weil die andere...
Ja. Ja, es ist natürlich, das ist auch eine Funktion der Mediation. Jemand verbalisiert sich sehr leicht, jemand kann sehr gut sprechen und der andere kann nicht sprechen. Ja? Dass man dann versucht, demjenigen eine Stimme zu geben, der sich nicht so gut ausdrücken kann. Ja? Das sind genau die Interventionstechniken der Mediation. Ne? Das ist die Frage, meinten Sie das? Ich versuche demjenigen eine Stimme zu geben. Das...
Wie viele Gespräche brauchen Sie denn so ungefähr einen
Konflikt? Im Schnitt sind es mit Beschuldigten oder mit Opfer, je nachdem, ein oder zwei Einzelgespräche und maximal drei Mediationsgespräche, sage ich. Also dann sieht man schon, geht's oder geht's nicht. Also es kann, dass sich das dann tot läuft, nach drei hat es keinen Sinn mehr, dann ist das besser abzubrechen.
Und es gibt keine formale Grenze?
Nein, gibt es nicht. Ja. Aber man sieht dann schon, also wir beschränken auch die Gespräche zeitlich, also ich führe kein Gespräch länger wird maximal zwei Stunden. Wenn man auch man braucht eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Man behält die Konzentration nicht. Und was dann beginnt, dass man in ein kreisförmiges sich wiederholen kommt vom Gesagten. Also es gibt ja diese Mediationsmethoden, ich glaube, das macht Clinton mit Rabin und mit Arafat, wo sie so lange in Camp David bleiben mussten, bis sie eine Lösung gefunden haben. Das war so ein Mediationsvorgang, das wäre in der Mediation im Strafrecht kontraproduktiv. Es führt nur zu Erschöpfungszuständen vor den Parteien und es ist besser, die Gespräche zu unterbrechen und nächste Woche weiterzuführen, also das sehr prozesshaft zu gestalten. Das ist weitaus vernünftiger, für alle Beteiligten besser, vor allem für den Mediator. Ja. Das ist, man behält die Konzentration nicht so lange. Und es ist sehr oft ein feines Hinhören notwendig, weil unter Umständen sehr kleine Kreditangebote versteckt sind in den Rückmeldungen der Parteien, die man hören muss, die man sofort nehmen kann. Ja. Also ich nehme immer nur das Konstruktive und das Positive und versuche es zu verstärken und weiterzuführen. Und Sie lernen auch, ich habe eine ganz interessante Geschichte gehabt, ich weiß nicht, ob Sie den Herrn Schubirsch kennen, das war einer der berühmten Geiselnehmer in Wien, mit einem zweiten zusammen, wo dann der Polizeipräsident mit dem Mikrofon gestellt hat, ich bin's der Präsident, ergib dich. Und der hat sich dann ergeben. Ja. Ich sehe den Akt mit 45 Vorstrafen. Ja. Und das ist inzwischen ein älterer Herr und hat eine Auseinandersetzung gehabt im Gemeindebau mit einem türkischstämmigen Mitbürger. Und zwar hat der Herr Schubisch eine ziemliche Liebe für seinen Hund entwickelt und der Hund hat in den Lift hineingepinkelt. Das ist natürlich bei dem Herrn nicht gut angekommen und hat ihn zur Rede gestellt, kann ich mit dem Hund nicht rausgehen und so weiter. Der Streit ist eskaliert und der Schubisch hat dem ein Watschen gegeben. Anzeige, übliche Verfahren. Ja. Und dann entscheidet der Staatsanwalt nach 45 Vorstrafen, ja, hier eine Mediation im Strafrecht durchzuführen und das ist auch wunderbar geglückt. Und dann nach einer Stunde geht die Tür wieder auf, kommt der Herr Schubisch rein, ja, und sagt, jetzt muss ich Ihnen etwas sagen. Vielleicht wäre mein Lebensweg ein anderer gewesen, wenn es das damals auch schon gegeben hätte. Meine, das kann man glauben oder nicht glauben. Ja, aber dass er für das sich selbst so reflektiert hat, ja, der richtige kriminelle Karriere von Kaiser Ebersdorf bis was Nino gemacht hat, das war schon irgendwie beachtlich. Also da hat man dann schon gedacht, er hat verstanden, um was es geht. Ja. Ja.